ist Moin Moin aus Hamburg in diesem Jahr 2024 zur Dienstagsepisode aus Lieblingspodcast Carbonolactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon, die auch übrigens druckfrisch hier vor mir liegt.
Ja.
Und der Website trimark.de mit eurem Chefredakteur
Nils Friesart, guten Tag.
Und meiner Wenigkeit, eurem Publisher Frank Wechsel. Wir reden über das letzte Wochenende und das letzte Jahr, würde ich sagen.
So kann man es zusammenfassen, ja genau. Einmal kurz zurückgeblickt und dann einmal im weiten Blick.
Im sehr weiten Blick. Wir haben nämlich am 13. Februar war es dieses Jahr uns zusammengesetzt und 10 steile Thesen, 10 Prognosen zur Saison 2024 aufgestellt. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit.
Ja.
Eigentlich immer am Dienstag nach dem ersten Advent, aber da es ja dieses vergangene Wochenende noch gab mit einer großartigen Weltmeisterschaft im Triathlon, reden wir erst darüber und dann darüber, wie das noch einzahlt in unsere...
Genau, ob da noch irgendwas rettet, was nicht mehr zu retten ist.
Ganz genau. Bevor wir das machen, gehen wir einmal kurz in die Werbung.
Diese Folge wird nämlich präsentiert von Ministry, dem Sporternährungshersteller, dem unter anderem Topstars wie die Weltmeisterin Laura Philipp, Rico Bogen, Mika Not, Nico Mann und Florian Angert vertrauen. Und weil man gar nicht früh genug damit anfangen kann, seine Ernährungsstrategie für die Saison, die jetzt ja kurz bevorsteht, festzuzurren, hat Ministry ein besonderes Angebotspaket für euch geschnürt. Mit dem Code TRIMARK50, TRIMARK alles groß und zusammengeschrieben, 50, eine Rutsche alles, Trimark 50, gibt es satte 50% Rabatt auf die Probierbox von Ministry. Und was ist da drin in dieser Probierbox, mit der man halt ausprobieren kann, was so für die Saison gut ist? Verschiedene Ministry Drink Mixes, Slow Carb, Fast Carb, Power Carb, Recovery Shake, jeweils 200 Gramm sind das. Insgesamt 5 verschiedene Riegel, Porridge, Protein, Intensity in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Gels haben wir dabei, 4 Stück, 2 mit, 2 ohne Koffein, Mango, Lemon, Cherry, Matcha, ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen und das Ganze noch gewürzt, ich sagen, mit einer Ministry-Trinkflasche, 500 Milliliter gehen da rein. Also das komplette Probierpaket, die Probierbox, wie es so auch dann richtig heißt, zum Ausprobieren mit unserem Code. Der ist nämlich gültig bis zum 31.12., also bis Ende des Jahres 2024. Und weil jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um auszuprobieren, was denn dann irgendwann nächstes Jahr zur High Season funktionieren soll, jetzt das Probierpaket bestellen und diesen Knaller mitnehmen. Die Infos dazu stehen natürlich in den Shownotes.
Ein Probierpaket so reichhaltig wie die Triathlon-Saison 2024, die am Wochenende noch einen finalen Höhepunkt, ein i-Tüpfelchen bekommen hat, möchte ich mal behaupten.
Die 73 Ironman WM, ja, sehr, sehr, sehr spät im Jahr. Da musste man sich ja wirklich dran gewöhnen an diesen Termin und es war irgendwie auch, fand ich seltsam, aber trotzdem irgendwie auch nochmal cool, jetzt nochmal so ein Rennen, 2 Renntage da mitzunehmen und nochmal zu gucken, ja, wer sich die letzte WM-Krone dann denn sichert. Und großer Sport war definitiv geboten, ne? Wie soll man es einordnen, die neuen Weltmeister? Wenn man die Frau auf die Frauen guckt, Taylor Knipp vor Cat Matthews und Ashley Gentle, könnte man sagen, ja, hätte man tippen können.
Ja.
Durchaus. Wäre im Rahmen des Machbaren gewesen.
Die erste, jetzt waren wir mal nicht da, jetzt hätten wir so schön unsere Prognose vor Ort abgeben können. Ich hätte bei den Frauen richtig gelegen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, da können wir ja gleich mal im Detail drüber sprechen, was wir mit Taylor Knipp da jetzt machen. Und bei den Männern, Jelle Gaines vor Hayden Wild und Leo Bégère. Auch da keiner unter den Top 3, wo es eine totale Überraschung war, ganz und gar nicht, sondern da haben genau die gerockt, mit denen man auch gerechnet hat. Ja, und sie haben sowohl bei den Frauen als bei den Männern das doch spannend gemacht, würde ich doch auch bei beiden sagen, aber wenn wir bei den Frauen anfangen, ja, Taylor Knipp macht ihre Rennen so, wie sie sie macht, sie übernimmt sehr, sehr schnell das Heft des Handelns beim Radfahren, weil sie beim Schwimmen vielleicht noch nicht ganz vorne ist, wenn so super starke Schwimmerinnen wie Sara Perez-Sala da sind, dann muss sie sich aber auch gar keine Gedanken drüber machen, dass sie dann nicht als erstes aus dem Wasser kommt, weil sie ganz genau weiß, dass sie das beim Radfahren erledigt. Und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, weil ich natürlich weder Dan Lorang bin, ihr Coach, der ihr das vorgibt, noch ihre Uhr, die weiß, wie sie das dann wirklich paced. Aber es sieht von außen so aus, als wenn Taylor Knipp diese Rennen sehr kontrolliert ins Ziel bringt. Und selbst wenn es Cat Matthews dann gelungen ist, noch ranzukommen und den doch recht großen Abstand dann nochmal nach dem Radfahren dann zu verkleinern auf ja ein bisschen über eine Minute, dann ist das immer noch sehr, sehr, sehr beruhigend viel Abstand für einen Taylor Knipp.
Ja, ein Phänomen, ja. Und ich finde, das Ganze, sowas kann den Rennen eine gewisse Würze geben, es kann den Rennen aber auch direkt nach dem Schwimmen die Würze nehmen.
Ja, kann ich mich nicht ganz frei machen. Ich habe tatsächlich dann irgendwie so das Radfahren geguckt und habe dann gedacht so, ja, Taylor Knipp vorne, Cat Matthews und Imogen Simmons lange da unterwegs und habe gedacht so, ja, es passiert jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Wen soll man da einen Vorwurf machen? Das ist nun mal so. Mhm. Ne? Das ist tatsächlich so, aber ich sag mal so, Taylor Knipp, so begeistert ich quasi davon bin, wie locker sie das macht, oder? Und einfach sagt so, oh, ich mach das jetzt hier einfach mal. Ich finde, so gefühlt habe ich da immer so dieses Daniela Rief-Ding im Kopf, wie es viele Jahre bei ihr war, dass so nach dem Motto, ja, wenn Daniela Rief auf der Startliste steht, dann wird sie das Ding auch gewinnen. So langweilig. Also waren ja tatsächlich auch Kommentare so, ne, am Ende, so nach dem Motto, so, oh ja, wie spannend. Jan Frodeno und Daniela Rief haben gewonnen. Toll.
Ja.
Da kann man niemandem Vorwurf machen, aber Taylor Knipp ist auf dem besten Weg dahin.
Ich erinnere mich an diesen Aprilscherz damals, dass Steffi Graf einen kleineren Tennisschläger bekommt, damit das Frauentennis wieder spannend wird. Weiß nicht, was muss man machen? Muss die zurück auf 26 Zoll Rad? Muss die mit dem Hollandrad fahren oder?
Ja, ich weiß nicht. Es ist tatsächlich die große Frage. Also sie ist so unfassbar stark auf dem Rad und so gut im Laufen, dass sie das, glaube ich, tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht tue ich hier auch Unrecht. Ich hab sie jetzt ja auch nicht gesprochen und so, aber ich finde auch so, wie sie das ausstrahlt, wie sie ins Ziel kommt, das Banner übernimmt, ja, kurz hochhalten, einmal lächeln für die Kameras, da ist nichts von ich bin am Ende, ich bin fertig, ich bin, das ist und es ist auch jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ohne sie jetzt so richtig deep da zu kennen, vielleicht sieht das in ihr drin ganz anders aus, aber für mich wirkt das so von außen so, ja, ein weiterer Sieg.
Ja.
Fertig, abgehakt, nächstes. Ich brauche die nächste Herausforderung, die mir was abverlangt. Denn das glaube ich schon. Also ich glaube, sie will immer sich messen und will immer Dinge ausprobieren, was man ja auch mit ihrem mehr oder weniger spontanen Start auf Hawaii gesehen hat, so, ne, wo man gesagt hat, ja, mache ich so, ne? Und ich bin zwar noch nie Marathon gelaufen, aber das sehen wir dann. Machen wir dann im Rennen, machen wir das schon klar.
Ja,
das ist beeindruckend. Und natürlich völlig verdient, der Sieg. Und ja, und was Cat Matthews da gemacht hat, letztendlich da jetzt wieder Zweite zu werden, was für sie ganz und gar nicht so ist, dass man jetzt sagen muss, irgendwie so, oh, jetzt ist sie zweimal Vize-Weltmeisterin geworden, da ärgert sie sich bestimmt drüber. Also ganz und gar nicht, so hat sie sich auch geäußert, sondern das ist für sie eine Riesennummer, dass ihr das gelungen ist, auf den Distanzen und noch schlagkräftig gewesen zu sein auf der 73-Distanz und auf der T100-Distanz und dass es ihr gelungen ist, die Pro Series einzutüten.
Das ist ja quasi der Weltmeistertitel von Ironman, wenn man das mit der PTO vergleicht. Ja, da wurde ja auch viel gekämpft. Es gibt ordentlich Kohle dafür. Ja.
200.000, wenn ich es richtig also obendrauf, ne? Zu allem, was es sonst noch so gibt. Nur für diesen Seriensieg.
Also nur bei Ironman hat sie irgendwie um die 350.000 Euro Dollar.
Ja.
Ist ja ähnlich verdient. Dann kommt noch PTO und Antrittsgelder und was weiß ich obendrauf. Also
für
die lohnt sich der Sport.
Ja. Ja, mal, ne? Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es niemanden gibt, der sich das so hart erarbeitet hat, / erarbeiten konnte, weil das, was sie ausgehalten hat in dieser Saison, diese Länge der Saison, diese unterschiedlichen Herausforderungen mit Verletzungen mittendrin. Wir erinnern uns an den T100-Start in Miami, wo sie aussteigen musste, wo sie ein DNF hatte mit ihren Diskussionen mit ihrem Mann Mark Matthews über ihre Wade, ob sie jetzt weitermachen kann, ja, nein. Dann danach mit der Wade sehr filigran behandelt irgendwie. Ich habe schon damals gesagt, ich habe viel über Muskelfaserrisse gelernt. Ich habe gedacht, ja, Muskelfaserriss. So ist es nicht, sondern verschiedene Risse erfordern verschiedenen Wiederaufbau und so weiter. Und das ist hier dann gelungen, quasi in Texas zu gewinnen und sich so durch diese Saison zu arbeiten und nie den Faden zu verlieren bei diesen ganzen Rennen, die sie gemacht hat. Immer wieder die Ziele im Auge zu behalten, dann abzuliefern, wenn es wirklich wichtig war. Ne? Also für mich die Athletin des Jahres. Also weil hätten sich viele gewünscht, dass sie es auch so hinbekommen, und niemals hat es hinbekommen. Und da muss man vielleicht auch dann tatsächlich, wird das auch für die nächste Saison sehr interessant, wo wir ja nochmal eine, ich würde mal sagen, Verschärfung des Rennkalenders kriegen, und das, glaube ich, das, was sie dieses Jahr gemacht hat, wird nächstes Jahr nicht mehr möglich sein. Aber da unterhalten wir uns dann an einem anderen Zeitpunkt drüber.
Bei den nächsten Prognosen fürs nächste Jahr im nächsten Frühjahr. Ja, großer Sport. Schauen wir noch ein bisschen auf die Deutschen. Es waren ja nicht so viele am Start, aber ein besonderes Ergebnis.
Auf jeden Fall. Also Justus Nieschlag.
Bei den Frauen erstmal.
Ach so, machen wir die.
Ich brauche nämlich dann. Ich muss nochmal Werbung einsprechen. Also machen wir die Frauen erst fertig.
Du spielst auf die schnellste Läuferin im Feld an. Ja, tatsächlich. Daniela Kleiser hat wieder einmal das gemacht, was sie, und das musste ich tatsächlich, es ist mir nur so durch den Kopf gegangen, weil ich gedacht habe so, okay, Daniela Kleiser hat die schnellste Laufzeit mal wieder gehabt. Sie ist 19. Geworden am Ende und läuft aber trotzdem mit der schnellsten Zeit. 1:14:15 ist sie noch gerannt am Ende aus einer, ja, muss man fast sagen, aussichtslosen Situation. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das hören. Daniela Kleiser hat die beste Laufzeit. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir es einmal kurz nachgucken, weil das gebe ich zu, so im Detail hatte ich ihre Ergebnisse dann doch nicht auf dem Schirm. Und meine Recherche hat ergeben, dass sie 9 Rennen gemacht hat in diesem Jahr, 2024. Und sie hatte bei allen die schnellste Laufzeit. Bei Ergebnissen zwischen dem ersten Platz in Köln und in Sanremo hat sie gewonnen und dem 19. jetzt bei der 73 WM. Bei allen Rennen die beste Laufzeit.
Wahnsinn.
Was wäre da möglich,
wenn
die anderen Disziplinen nur ansatzweise so gut wären? Vielleicht werden sie es noch. Man weiß es nicht. Aber ja, also Schwimmen ist offenkundig, sie kommt halt einfach mit sehr, sehr großem Rückstand auf die Strecke und muss dann wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel aufholen. Und ich habe da immer großen und größten Respekt vor, dass man dann trotzdem auf seine Stärke noch so hinarbeiten kann, wenn man mit dem Ausgang des Rennens dann häufig eben nichts mehr zu tun hat.
Ja.
Wobei auch nicht immer. Es kommt dann halt auch auf das Rennen an. Aber großen Respekt hier, definitiv und richtig, richtig, richtig gute Leistung. Caroline Pohle, auch unter den Top 10, ist 8. geworden, hat sich jetzt im Nachgang nochmal dazu geäußert, ist auch sehr zufrieden unter den Umständen, wie es da geworden ist. Ist ja so ein bisschen vielleicht auch als Mitfavoritin gehandelt worden aufgrund ihrer, aber sie hat gesagt, sie war krank und hat nach Bahrain und hat es damit hingeschleppt und es gab das ein oder andere Problem, was sie selber so gesehen hat, dass sie da nicht zugehört. Von daher, sie ist zufrieden und ich meine, Top 10 bei einer Weltmeisterschaft,
ja,
immer gut.
Ja, unsere Community hat sie ja als Aufsteigerin des Jahres gewählt auch. Und das ist, glaube ich, auch für sie so ein i-Tüpfelchen. Aufsteigerin des Jahres wird man nur einmal. Jan Frodeno hat es zweimal geschafft, noch im späteren Lebensalter, als er auf die Langdistanz gegangen ist. Aber wir schlagen ja vor. Und im nächsten Jahr bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie auch weiter den Anschluss da finden wird.
Absolut.
Ja, jetzt mache ich mal hier meinen kurzen Werbeblock. Wir reden zwar noch über ein Rennen 2024, aber 2025 steht ja schon direkt um die Ecke. Das bedeutet, dass jetzt überall die Vorbereitung auf das neue Jahr beginnt. Mit Trainingsplänen, mit strukturierten Einheiten, da seid ihr richtig gut aufgehoben bei unserem Partner Training Peaks. Da gibt es zum Beispiel neu die strukturierten Krafttrainingseinheiten oder auch die neue virtuelle Radfahrplattform Training Peaks Virtual. Das ist ein aufsteigendes Projekt, wo man ganz einfach Clubs gründen kann, wo man ganz einfach Trikots einladen kann, wo man sich zu Rennen verabreden kann, zu Trainings und so weiter für Radfahrer, für Triathleten. Und es gibt so viel mehr zu entdecken in diesem großartigen Tool Training Peaks. Und ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, da einzusteigen, denn jetzt nimmt das Training wieder Fahrt auf. Wenn ihr unter trainingpeaks.com/trimark, in dem Fall mal ohne Bindestrich, reinschaut, dann könnt ihr da genau sehen, was euch das Jahr 2025 bringen kann mit der Plattform Training Peaks. Und auch den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, reden wir über die Männer. Wir waren Titelverteidiger.
Ja.
Ich meine, das Ergebnis ist bekannt, diese Luxuskonstellation, dass wir gleichzeitig Ironman-Weltmeister, Ironman-Weltmeisterin, Olympiasieger, Mixteam-Weltmeister und Ironman-73-Weltmeister sind wir jetzt nicht mehr.
Nee, aber trotzdem, man kann ja von, wenn man es von unten, wenn man dann kommt bei Rico Bogen, der ja in Dubai einen fantastischen Auftritt hingelegt hat.
Großartig.
Genau, und jetzt hier auch sich wieder ein Bein ausgerissen hat, um dabei zu sein und das auch war lange Zeit und dann aber beim Laufen dann gelitten hat und am Ende trotzdem Siebter geworden ist. Auch hier gilt Top Ten, das ist ja, Top 10 bei einer WM und das ist auch für einen Weltmeister und vor allen Dingen, wenn man dann guckt, so wie die Ergebnisse davor sich dann gestaltet haben, absolut ehrenwert und großer Kampf, den er da ans Ziel gebracht hat. Ja, aus deutscher Sicht ein Stück weiter oben auf Platz 5, Justus Nieschlag, wieder mal jetzt dann doch gezeigt, dass er, und da kann man dann, muss man die Formulierung überlegen. Ich hab aufgeschrieben, so, dass er Kontakt zur Weltspitze hat oder auch schon dazu gehört.
Mhm.
Ja, nein, ja, kann man sagen. Bleibt, glaube ich, muss man noch mal gucken. Ich persönlich glaube ja, dass wir da noch viel sehen von ihm. Also, dass das quasi nach seiner langen Verletzungshistorie, wenn ihm das gelingt, gesund zu bleiben, dass das jetzt quasi schade ist, dass die Saison zu Ende ist quasi. Ja, ne? Ja. Weil da ist es jetzt tatsächlich so, dass er da wirklich, wirklich gut mithalten konnte. Drittbeste Radzeit. Das ist schon sehr, sehr gut. Beim Laufen dann, er hat selber geschrieben, er hat so ein klein bisschen zu spät die Attacke auf Kyle Smith, der dann Vierter geworden ist, gesetzt. Mhm. Das hat dann letztendlich nicht mehr gereicht. Aber man muss auch sagen, ganz vorne, Jelle Gaines, Hayden Wild und Leo Beger, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und Kyle Smith auch, die das ja ausgefochten haben. Und da hat sich's ja, nachdem mir auf dem Rad es eine relativ große Gruppe gab und irgendwann Hayden Wild vorne war und dann ist klar war irgendwann, okay, das wird ein Massaker beim Laufen, das wird richtig, richtig wild. Das wurde es dann auch. Und wild im wahrsten Sinne des Wortes, Hayden Wild. Kennst du diese Momente, wenn du bei einem Triathlon zuguckst, sei es irgendwie am Schirm oder auch live, du siehst irgendwas und eigentlich willst du auch sofort los trainieren. Also so ging es mir, als ich Hayden Wild gesehen habe, wie er sich die Laufschuhe angezogen hat und aus der Wechselzone rausgesprintet ist, muss man sagen. Das gehört für mich zu den Triathlon-Momenten dieses Jahres irgendwie, so, weil ich gedacht habe, so wow, traut der sich was zu? Im Nachhinein hat er gesagt, es fiel ihm sehr schwer, langsamer zu laufen. Das war dann letztendlich sein Problem. Hat die ersten 10 Kilometer in 30 Minuten 59 abgerissen. Das war dann ein ganz klein bisschen zu schnell, um ja am Ende gegen Jelle Gaines bestehen zu können, der ihn wenige Kilometer vor dem Ziel eingesammelt hat und man muss sagen, abgestellt hat. Also der Überholvorgang ist auch, ja, das ist, wie sagt man, die Amerikaner sprechen immer von Soul-Snatching irgendwie im Football, wenn man quasi jemandem die Seele klaut, dadurch, dass man einfach so einen Move macht, wo du einfach gar nichts mehr gegen ansetzen konntest und genau das hat Jelle Gaines gemacht und toller Sieger im Ziel für Hayden Wild hat es mir dann so habe ich mitgefühlt, sagen wir mal so, nachdem er in Paris ja mehr oder weniger auf der Zielgeraden abgefangen wurde, ganz kurz davor. Jetzt hier, wenn man es auf die Länge des ganzen Tages sieht, auch ganz kurz vorm Ziel. Das wäre es natürlich für ihn gewesen, ne? Zu Hause. Ja, aber Jelle Gaines hat gezeigt, dass er da das größere Durchhaltevermögen hatte. Interessanterweise hat er im Ziel gesagt, er hat selber gar nicht mehr dran geglaubt. Er ist einfach nur weitergelaufen und hat dann irgendwann gehört, so, oh, es sind nur noch 20 Sekunden. Und hat gesagt, so, okay, das geht, das ist okay, einfach weitermachen. Und er hat nicht gedacht, dass es reicht, aber es hat gereicht.
Ja. Also großer Sport mit großen Namen, die wir vor allen Dingen von der Kurzdistanz kennen und da gecheckt haben. War das jetzt der nach olympische Shift oder war das so ein Ausprobieren, weil die Saison halt so lang war und nach Olympia genug Zeit, noch Dinge auszuprobieren?
Das ist eine gute Frage. Teils, teils, würde ich sagen. Also wenn man sich bei den Männern das jetzt anguckt und wir da Justus Nieschlag und Henry Schumann, die ja auch alle noch dabei, Kai Smith hat ja auch Kurzdistanz-Vergangenheit, Leo Berger, Hayden Wild, Jelle Gaines, die waren sogar alle bei den Olympischen Spielen. Das sind natürlich Namen, also ich glaube, wie gesagt, die einen da haben sich bekannt und haben gesagt, ja, machen wir weiter, wobei es auch da immer noch mal wieder auch andere Möglichkeiten gibt. Aber Jelle Gaines zum Beispiel hat gesagt, ja, ich bin angekommen jetzt. Und ja, was Hayden Wild machen und Leo Berger, würde ich sagen, hat sich vielleicht schon entschieden. Ich habe nämlich gestern Abend hat Sam Long einen Post abgesetzt, in dem er gesagt hat, ich muss mich bis heute Abend entscheiden, ob ich T100-Athlet werden will oder nicht. Und er hat eine Umfrage gestellt und er hat fast 5000 gute Ratschläge dazu bekommen, was er machen soll. Wie er sich entschieden hat, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass das jetzt offensichtlich die Entscheidung fällig wird. Und er war ja qualifiziert. Also wenn er den nehmen will, kann er ihn nehmen, den Vertrag. Und wie komme ich da hin? Ich bin gespannt, wem noch Hotshot-Verträge angebunden werden. Das sind ja die Verträge für die T100-Tour, wo PTO und World Triathlon selbst entscheiden, wem sie die aushändigen. Mhm. Das muss mit dem Ranking überhaupt gar nichts zu tun haben und da besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass, sage ich jetzt mal, Leute wie Leo Berger oder Hayden Wild so eine Card bekommen. Ob sie die nehmen und sagen, nächstes Jahr kann ich mir das noch erlauben, quasi beides zu machen oder ich mache das jetzt erstmal und gehe danach wieder zurück zur Kurzdistanz. Das wird sich jetzt alles zeigen. Mhm. Aber ich glaube schon recht bald werden wir das erfahren. Irgendwann im Januar ist die Rede, dass es quasi verkündet wird, wer sich wie entschieden hat, wer welchen Vertrag angenommen hat. Und dann wissen wir tatsächlich, welchen Shift es dann gegeben hat. Aber ich meine, klar, das ist auffällig natürlich jetzt hier, ne, mit den Leuten und bei den Männern, bei den Frauen sieht es ja nicht ganz so, aber auch, wenn wir Taylor Nipp, Ashley Gentle sagen, die kommt von der Kurzdistanz, Julie Deron ist Fünfte geworden, kommt auch von der Kurzdistanz oder war jetzt oder ist noch Kurzdistanzlerin, auch da gibt es diese Überschneidung und offensichtlich ist das 70-3-Format ein dankbares Terrain, wenn man noch bei Olympia war jetzt gerade.
Ein dankbares Terrain. Ich meine, Christian Blumenfels hat es ja gezeigt, dass es auch sogar noch weitergeht mit der Olympia-Vorbereitung. Für mich wird das vor allen Dingen interessant, wie reagieren so, ich sag mal so, in zweiter Reihe Etablierte, wie Frederik Funk zum Beispiel.
Naja, was heißt zweite Reihe? Ich meine, der hat sich den T100-Vertrag verdient, ne? Indem er unter die Top 10 gekommen ist.
Ja, aber jetzt stell dir vor, dass die da vorne sich diese Laufbattles gegeben haben, dass die alle T100 melden, dann ist Podium nicht in Sichtweite und dann ist die Frage, vielleicht doch mal lieber schnell auf die Langdistanz gehen.
Ja, das ist, muss man dann halt für sich selber sehen, ne? Ich meine, Fakt ist, auch Platz zwischen, sag ich mal, 5 und 10 ist bei, also wenn du da irgendwo in dieses Mittelfeld kommst, ist das ja auch finanziell interessant.
Finanziell ja.
Mhm. Ja, und das, ich meine, ja, das ist die große Frage, ne? Was willst du? Ich meine, genau vor dieser Frage steht ja auch Sam Long.
Ja.
Ne? Was will er? Ja. Will er da weiter mit diesen, sich das antun, dass er im Schwimmen nicht mithalten kann, um dann zu sehen,
so bitterlich geweint,
dass er im Radfahren und im Laufen absolut da wäre, um das Ding gewinnen zu können. Mhm. Aber diesen Kampf jedes Mal auszufechten und es wird ja nicht einfacher.
Ja.
Ne? Will er das? Will er sich dem komplett widmen? Wird er dann vielleicht besser, dass er in diese Richtung den Abstand verkleinern kann? Ja, oder will er die andere Schiene gehen, ne? Und will gucken, was die Langdistanz für ihn bereithält und so weiter. Pro Series oder beides oder alles. Das weiß man ja bei ihm noch nicht. Aber die Entscheidungen, die werden jetzt Ich bin gespannt. Das werden wir zu anderer Stelle nochmal diskutieren müssen, wenn wir dann auch genau wissen, wie sind die Bedingungen letztendlich, unter wie viele Rennen müssen gemacht werden von den 9 oder 10, was man sagt, wie viel es dann am Ende auch werden und gibt es dann überhaupt diese Möglichkeit noch da zu switchen? Also gibt es die realistisch oder nur theoretisch? Das wird alles, wird Anfang des Jahres entschieden werden.
Das werden wir dann in unseren Prognosen für 25 machen. zu den Prognosen für diese Jahre jetzt, ich weiß nicht, ob es für dieses oder fürs vergangene Jahr schon war. Ich glaube, fürs vergangene Jahr war ja mal eine Prognose, dass die 73 WM an Stellenwert verliert. Da können wir, glaube ich, sagen, hat Ironman die Kurve gut bekommen. Ja, trotz des enormen Drucks, des immensen Drucks über die öffentliche Wahrnehmung der T100-Serie. Die 73 WM waren Kracher. Ja.
Für dieses Jahr auf jeden Fall. Mhm. Na, das ist, es bleibt die Frage, wie. Ja, wird das nächstes Jahr? Wer beansprucht noch mehr diese Hoheit über den Rennkalender letztendlich? Und vielleicht sehen wir dann eben, war das, was ich eben meinte, auch noch eine größere Aufsplittung, ne, zwischen eben dieser T100-Elite, die das macht und die sich darauf konzentriert. Mhm. Und und der Pro Series, der dann auch die 73 WM gehört. Mhm. Letztendlich haben wir es ja jetzt schon gesehen, dass jetzt auch der bei der 73 WM Namen, die eben bei der T100 eine Rolle gespielt haben, jetzt hier nicht vertreten sind. Möglicherweise splittet sich das auf. Aber du hast es gesagt, dieses Jahr war es ein Kracher auf jeden Fall. Also und auch ja mit der Location und mit dem Drumherum und mit Fans an der Strecke, die den Sport gefeiert haben. Ich meine, das war wie früher. Wir haben die alten Bilder durchgeguckt mit den Fahrradfahrern, die hinter der Lauftraube irgendwie hinterherfahren beim Iron War oder so. Mhm. Das war jetzt ja nicht dahinter, aber so leid versetzt. Mhm. Und einfach auch, auch dieses. Ja, dieser Moment irgendwie, in dem Jelle Gehns vorbeigeht und sich an die Spitze setzt und die alle bei Hayden Wild bleiben und alle irgendwie ihren Local Hero da weiter ins Ziel pushen wollen, das war schon irgendwie geil.
Ja, großes Kino, 6000 Age-Gruppe am Start, auch viele Deutsche, ja, also das war echt nochmal so ein richtig schönes Leckerbissen zur Saison 24 und damit gehen wir so langsam über.
Ja.
Nicht nur das Wochenende zusammenzufassen, sondern auch ein ganzes Jahr, wo wir, wie gesagt, am 13. Februar uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, so wird's. Ist es so geworden? Das werden wir jetzt sehen.
Also, was ich dir schon gleich sagen kann, weil ich den Podcast nochmal gehört habe, ich habe damals, als wir es aufgenommen haben, zufälligerweise den gleichen Pullover angehabt wie jetzt, mein Patriots-Pullover, die New England Patriots, mein Football-Team, und da habe ich gleich die erste Prognose richtig in Sand gesetzt. Ich habe gesagt, oh, momentan geht uns ganz schlecht, aber bald ist der Draft und wir können neue Spieler aussuchen und dann wird alles gut. Spoiler, es ist überhaupt nichts gut geworden. Es ist immer noch alles schlecht. Nein, es ist nicht alles schlecht. Nächstes Jahr wird es dann besser. Aber auch damit jetzt genug vom Football. Aber ich fand es witzig, als ich heute an mir runtergeguckt habe, gesehen habe, ja klar, immer noch der gleiche Glaube. Aber
ja.
Naja, wieder nix.
Also, nach guter Tradition mache ich hier eine Strichliste. Nils und Frank, und wir gucken, wie wir uns die Punkte zuschieben. Wollen wir gleich mal einsteigen mit der ersten steilen These zur Saison 2024.
Meine These lautet, und das ist natürlich gleich mein Kracher am Anfang, Anne Haug für 2024 Weltmeisterin.
Okay.
Jetzt könnte man sagen,
wo?
Ja, ist nicht so überraschend. Genau, aber die Frage ist, wo? Genau, und ich habe tatsächlich bei diesem, bei der Ausformulierung tatsächlich eben nicht an Nizza gedacht. Wobei ich nicht sagen will, dass Anne Haug in Nizza keine Chance hat, Weltmeisterin zu werden, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie T100 Triathlon World Champion wird. Weil ich glaube, dass sie bei sämtlichen T100 Rennen auf dem Podium landen wird. Also bei sämtlichen, an denen sie teilnimmt, natürlich.
Ja, sechs
weil
Stück.
Weil ich es mir einfach nicht anders vorstellen kann.
Ich habe das Ding mal ein bisschen länger gelassen, den O-Ton, weil da auch so ein bisschen mitschwang, dass wir noch gar nicht wussten, was uns da erwartet mit der T100-Serie. Aber
ja, das ehrt dich sehr. Ich sag mal so, leider kein Punkt für mich an dieser Stelle.
Und ich sage im Nationalen.
Aber das Ding ist, ich habe dann natürlich nochmal, bin ich natürlich nochmal in mich gegangen und habe gesagt, was hat mich bewogen dazu, dass das kommt? Und das war, ist auch damals in meiner Erklärung alles drin gewesen. Es ist halt genau das, was ich als gesetzt gesehen habe, ne? Dass Anne Haug immer aufs Podium kommt, dass Anne Haug noch niemals beim Rennen überholt wurde, beim Laufen, sondern dass sie einfach immer aufs Podium gelaufen ist. Das habe ich als gesetzt gesehen und genau das ist dieses Jahr nicht passiert und es gibt genau einen Grund dafür und das waren ihre Gesundheitsprobleme, die sie dieses Jahr hatte, die sie so vorher noch nie hatte. Ne? Anne Haug war immer die Athletin, die für Ultra-Zuverlässigkeit stand, seitdem sie auf der langen Distanz war. Natürlich gab es immer was, aber sie hat dann abgeliefert immer und keine so geht so Rennen gehabt und dieses Jahr war von vorne bis hinten, wir erinnern uns, vor Nizza hat sie das auch nochmal ja, so halb öffentlich gemacht oder dann öffentlich gemacht, dass es kurz davor stand, ob sie sogar ihre Karriere beenden muss. Und es war einfach das schwierige Jahr für sie. Schwierig insofern muss man immer bei Anne Haug in Anführungszeichen setzen, denn sie hat eine neue Weltbestzeit aufgestellt. Sie hat in Lanzarote und in Rot gewonnen dieses Jahr, aber schon da war schon der Wurm drin. Eigentlich wollte sie ganz anders einsteigen mit der T100, hatte sich da wahnsinnig viel vorgenommen und das wurde alles nix. Und danach, nach Rot, ist es einfach ja nicht mehr gelaufen. Da war sie entweder krank und Pech. Viele Reifenplatten haben sie ausgebremst und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen ist alles ganz anders gekommen und es war zumindest was die Platzierung angeht und was diesen Weltmeistertitel angeht, nicht das Jahr von Anne Haug.
Nee.
Nö, genau.
Ja, ich kann das so locker sagen, weil ich mich ja mit meiner zweiten Prognose oder mit meiner ersten Prognose da ziemlich gut angehängt habe. Und ich sage, im nationalen Ranking siegt Herz über Kopf. Das heißt, Anne Haug wird die dominantere Athletin sein gegenüber Laura Philipp. Und Rico Bogen wird der dominantere Athlet sein gegenüber Frederik Funk. Die Rede ist natürlich von der T100 Triathlon World Tour. Und da bin ich bei den Frauen genau bei dir. Laura Philipp hat keine großartige Saison gehabt, aber for a reason. Und da kommen wir später zu. Das war nicht ihr Fokus und Anne Haug hat einfach nicht das gezeigt, was wir von ihr erwartet haben. Laura Philipp war, glaube ich, voll im Soll. Ja, natürlich hätte die gerne
genau.
Gewonnen. Ja.
Deswegen habe ich gerade so, das konnte man natürlich nicht sehen am Podcast, aber habe ich gerade so skeptisch geguckt, als du gesagt hast, sie hatte keine großartige Saison. Sie hatte, letztendlich hatte sie genau die Saison, die sie sich gewünscht hat.
ganz genau.
Nur die, das führt halt nicht zu unheimlich vielen Siegen.
Ja, also das ist, für die Frauen kriege ich leider keinen Punkt. Ich habe es anders erwartet. Ich habe Laura Philipp genauso erwartet. Ich erläutere auch später noch, hoppala, ist an die Tür zugefallen. Ich erläutere auch später noch, was ich im Februar da mit meinte. Aber Anne Haug hat einfach
Pech gehabt,
ja.
Und einfach Gesundheitsprobleme.
Ja.
Also da bin ich von überzeugt. Dass es wirklich ausschließlich darauf zurückzuführen ist und da, das ist auch keine prophetische Aussage, wenn man ihr Rennen in Rot und ihre Zeit da gesehen hat, dann weiß man, was sie noch im Tank hat.
Absolut. Ne? Bei den Männern, ja.
Kann man so sagen.
Ne? Also ich habe gesagt, Herz schlägt Kopf, Rico Bogen dominiert über Frederik Funk. Das haben wir ein paar Mal gesehen. Rico Bogen geht da einfach super unbedarft dran. Frederik Funk muss auf dem Rad das machen, was Frederik Funk auf dem Rad richtig gut kann. Aber immer noch zulasten des Laufens. Und das ist immer so ein bisschen schade zu sehen fast. Ja, also wir haben nicht drüber gesprochen, ob wir halbe Punkte vergeben. Aber dann,
ja, kann man.
Wenn, dann hätte ich ihn gerne.
Ja, nimm mit den Punkt.
Ja, und wie gesagt, ich glaube schon, dass, oder anders ausgedrückt, ich möchte jetzt nicht in der Haut eines Frederik Funk stecken und mir überlegen, was kommt. Was? What's next?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn du Frederik Funk immer so ein bisschen unterschätzt. Also ich meine, der war Fünfter in London, Fünfter auf Ibiza, Siebter in Dubai. Das ist ja nicht, ne? Das führt dazu, dass er unter den Top Ten ist.
Ja, aber der ist ja schon lange da so, ne? Irgendwo. Ich weiß nicht, vielleicht unterschätze ich ihn, aber vielleicht überschätzen ihn noch viele. Ja, jetzt kommen da so junge Leute wie ein Mika Not, wie ein Rico Bogen und so. Und ja, wir werden sehen, wo es im nächsten Jahr hingeht. Ne?
Ja, also, werden wir sehen, aber auch Frederik Funk ist erst 27, ne?
Ja, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir den mal bald auf der Langdistanz sehen.
Ja, Geduld.
Geduld. Du siehst, wie jung die Leute inzwischen sind. Außer
ja, aber Patrick, du siehst, wollte ich gerade sagen, du siehst ja aber auch, zu was die in Anführungszeichen Alten noch in der Lage sind. Also von daher muss auch nicht, man muss sich nicht zu sehr stressen.
Ja, aber wenn Hawaii demnächst nur noch alle 5 Jahre ist, ja, also.
Ja, Mann, dann wird man woanders Weltmeister. Das ist auch nicht so verkehrt.
Gut, also den halben Punkt stecke ich mir ein.
Ja, gönn dir.
Wir kommen zu deiner zweiten Prognose aus dem Februar.
Daniela Rief wird ein weiteres Mal unterschätzt und schlägt ein weiteres Mal zurück. Nein. Jetzt könnte ich mir sagen, so aber nein. Nein, leider nicht. Wir wissen alle, was passiert ist. Daniela Rief war dieses Jahr zu keinem Zeitpunkt in der Lage, wirklich anzugreifen, aus gesundheitlichen Gründen. Wir wissen jetzt, warum. Und wir wissen jetzt auch, wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn sie fit gewesen wäre, wenn sie diese Gesundheitsprobleme frühzeitig in den Griff gekriegt hätte. Der Wille war da, auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich auch, dass die These gut gewesen wäre. Ich habe am Anfang der Saison, als sie Fünfte geworden ist in Miami, habe ich schon so ein bisschen gedacht, Fünfte war nicht schlecht jetzt der Auftritt. War natürlich auch ein ganz schwieriges Rennen, ne, mit vom Termin und so weiter. Aber man hat im Ziel, da erinnere ich mich nämlich noch ganz genau dran, sie kam ins Ziel und Jan Frodeno stand da in seiner Kommentatorenrolle, hat er sich quasi vom Mikro weg und hat quasi so die Leute in Empfang genommen an der Zielgerade und die haben dann geschnackt untereinander und du kannst richtig so sehen, wie sie so da habe ich gedacht, damals, sie ist mit ihrem Rennen unzufrieden, aber ich glaube tatsächlich, dass sie da schon gemerkt hat, dass sie einfach mit der Gesamtperformance nicht zufrieden ist, mit ihrem Trainingsstand, vielleicht hat sie auch noch Schmerzen gehabt und so weiter und so fort. Steckt auf jeden Fall viel, viel mehr dahinter als, das Rennen war noch nicht so gut, naja, nächstes wird besser, dann habe ich wieder meine Form. Das wissen wir alles jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, es hat nicht sollen sein, das Jahr ist früher zu Ende oder die Karriere ist früher zu Ende gegangen und damit eben auch kein Comeback mehr. Schade.
So ist es. Wenn ihr mehr über Daniela Rief lesen oder zu Weihnachten verschenken wollt, unser Triathlon-Special ist ja nach wie vor im Handel. 50 Jahre Triathlon und da geht es natürlich auch um Daniela Rief.
Absolut.
Denn sie hat das letzte Jahrzehnt geprägt wie keine andere. Wir haben sie mit dem Lifetime Award ausgezeichnet. Das haben wir in der Ausgabe ja noch so ein bisschen offen gehalten, wer den Lifetime Award bekommt. Die Ausgabe ist ja 3 Tage vor der Selfish Night of the Year erschienen und wer 1:1 zusammenzählen konnte, der musste nur umblättern und hat das große Daniela Rief-Porträt gesehen. Das war reiner Zufall. aber da findet ihr eine schöne Geschichte, sowohl in dem Special als auch unter Triathlon Plus über Daniela Rief. Alles, was ihr wissen müsst.
Ja, eine großartige Karriere, die zu Ende gegangen ist. Wie gesagt, kein Punkt für mich. Leider kann ich nicht schönreden.
Ja, gut. Kommen wir zu meiner zweiten These. Laura Philipp wird Ironman-Weltmeisterin. It's time. Bei aller Akribie, die ihr vielleicht bei einer Dauersaison wie der T100 Triathlon World Tour in einem oder anderen Stein in den Weg legt, ist der Weg frei in Nizza. Die Welt redet über Singapur, Lake Las Vegas, Dubai und so weiter. Laura Philipp hat den Fokus voll auf Nizza. Laura Philipp wird mit höchster Akribie durch die Saison gehen und mit höchster Akribie auf diesen einen Tag hinarbeiten. Sie hat inzwischen die Erfahrung mit den langen Strecken. Sie hat die Erfahrung mit Weltmeisterschaften. Und das alles wird sich an diesem 22. September an der Côte d'Azur auszahlen. Aber sowas von.
Ja, herzlichen Glückwunsch für diese Weitsicht. Der Punkt geht natürlich an dich. Und jetzt möchte ich aber hier auch für mich mindestens einen halben Punkt rausholen.
Das war meine These, da gibt es keine
Fremdpunkte. So, und jetzt müssen wir für alle, die das ist dokumentiert, jeder kann das nachhören. Ich habe danach, das hat Frank natürlich jetzt hier wissentlich weggeschnitten, gesagt, okay, genau das habe ich auch gesagt, ich brauche eine neue These. Ich denke mir was anderes aus. Es wäre auch meine These gewesen. Zu diesem Zeitpunkt der Saison habe ich genau das Gleiche gesagt, mit genau der gleichen Begründung. Ich bin 100% damals bei dir gewesen, dass Laura Philipp das macht. Ich gebe zu, ich habe vor Nizza gesagt, Anne Haug ist mit im Mix und habe dann aber nochmal gesagt, okay, es wird Laura Philipp, ich bleib dabei, jetzt das wird so kommen, weil ich es genauso gefühlt habe wie du, Frank. Und jetzt musst du mir mindestens einen halben Punkt dafür geben.
Du kriegst diesen halben Punkt wegen deiner absolut zutreffenden Prognose vor Ort in Nizza, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Den gönne ich dir. Wir lagen ja oft genug auch da, nicht so ganz richtig, aber es kommt.
Ja, aber in diesem Fall muss man tatsächlich sagen, da haben wir das beide so gesehen, dass es genau so kommt und vor allen Dingen auch mit der Begründung, wie du es gesagt hast, diese Akribie, der Blick auf die Saison, diese perfekte Einteilung, das ist ein Lehrstück. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach an verschiedenen Stellen gesagt, wie Laura Philipp das gelungen ist, dieses Jahr da den Titel zu holen.
Ja, großartig. Also so macht das richtig Spaß.
Ja, so kann man die Punkte einsammeln. Da gibt es auch keine Diskussion, ne? Zack, Laura Philipp wird Ironman-Weltmeisterin in Nizza. Punkt.
Genau. Deine nächste Prognose, die war auch kurz und knapp, aber wir haben noch eine kleine
Begründung. Glaube ich auch,
Warum? Ja, jetzt muss ich ja immer mit der Technik gerade. So, here we go.
Hawaii bleibt Hawaii. Ich habe das Gefühl, dass spätestens nach Olympia der Fokus sich dann doch wieder darauf richtet, wer wird Weltmeister auf Hawaii. Und ich glaube tatsächlich, und so leid mir das tut, glaube ich auch, dass das die WM in Nizza in den Schatten stellen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Männer, also nicht von der Wertigkeit oder so, sondern von der Aufmerksamkeit, die in der allgemeinen Diskussion stattfinden wird, wird die Frage, wer wird Weltmeister auf Hawaii, genauso sein wie in den Jahren zuvor.
Ja.
Kann man auch so stehen lassen, glaube ich. Nein, das muss man natürlich. Das ist Interpretationssache, aber ich würde sagen, du kannst sagen, wenn du es anders siehst, dass tatsächlich, wenn man das beurteilt, die allgemeine Wahrnehmung, die Wahl zum Sportler des Jahres, wo Patrick Lange unter den Top 3 gelandet ist, na, die Tour, die er gerade macht. Ich habe gesehen, gestern Abend war er zu Gast bei einem Laufshop in Frankfurt und bei Schmuddelwetter und kalt waren da ganz, 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 ganz viele Leute, die mit ihm laufen wollten und so. Er macht jetzt ja quasi die Weltmeister-Promotour und ich habe so das Gefühl, die Aufmerksamkeit, die sein Titel ist, weil es Hawaii war, das Rennen von Hawaii, das wird ganz anders diskutiert als Nizza.
Ja, mit einer Einschränkung, zu der komme ich gleich, mit der ich gut leben kann, aber ich bin da voll bei dir und wir haben ja unser Ohr an der Triathlon-Szene. Wir kommen gleich noch dazu, was wir am letzten Wochenende noch gemacht haben. Hawaii ist Hawaii. Ja, und das sehen wir zum Beispiel auch beim Vergleich der Männerrennen. Jetzt haben wir einen Zyklus durch. Ja, Nizza 23, Hawaii 24. Da können wir es direkt vergleichen. Ja, wäre Jan Frodeno nicht in Nizza 23 gewesen,
ja,
wäre die Aufmerksamkeit relativ gering gewesen, glaube ich.
Ja, ich meine, jetzt rückblickend war natürlich, Patrick Lange ist auch da, sondern ist Zweiter geworden hat ein Wahnsinnsrennen abgeliefert. Aber diese Aufmerksamkeit und das ist natürlich jetzt ja nochmal doppelt zurückgekommen. Ne? Einfach diese Kombination aus Patrick Lange und Hawaii, die ja irgendwie eine besondere sein muss, dass das da dann immer wieder funktioniert. Ja, auch nach langer Zeit jetzt dann mal wieder funktioniert hat. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, das ist das, was die Leute auch fesselt. Und die Leute, da meine ich dann halt auch wirklich tatsächlich außerhalb unserer Bubble. Ich meine, für uns Triathlon-Verrückte, ja, natürlich interessieren wir uns genauso für Nizza wie für Hawaii, aber weil wir wissen wollen, was da passiert. Es ist aber völlig egal, wo das stattfinden würde. Wir würden uns trotzdem dafür interessieren. Aber ich glaube, so dieses, da draußen, aber wem sage ich das, ne? Das ist halt einfach Hawaii, ist einfach dieser Sehnsuchtsort, dieses einmal nach Hawaii. So, ja, ne? Das ist, gibt's halt nur da.
Ja, wir haben ja in beide Rennen gleich viel Liebe gesteckt. Ja, gut, wir hatten in Nizza ein paar Krankheitsprobleme im Team. Das war ein bisschen schwieriger, aber wir haben über beide Rennen sehr ausführlich berichtet. Ich bin ganz stolz drauf, ich habe nach beiden Rennen das aktuelle Sportstudio mit Fotos bestückt. Ich habe von beiden Rennen die Siegerbroschüre vom Sportler des Jahres in Baden-Baden bestückt. Also wir haben beide Rennen richtig abgefeiert. Am Kiosk lief Laura Philipp besser.
Ja, aber das ist natürlich auch innerhalb dieser Triathlon-Community, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Deswegen, das meine ich ja auch, das habe ich auch mit meinem Punkt gesagt, nicht, es geht überhaupt nicht um die Wertigkeit der Siege, sondern einfach nur, wie wird es wahrgenommen. Und natürlich hat Laura Philipp auch eine unfassbare Fanbase, ne? Die auch die sie super finden und wo sie auch gefeiert wird und alles. Und sie ist ja auch Triathletin des Jahres geworden bei uns. Also das meine ich nicht, aber das ist dieser innere Kreis.
Absolut.
Und ich glaube auch, wenn man sie jetzt mal angenommen, sie wird nächstes, nein, ich weiß nicht, ob man das so werten kann, aber auch für die Sportler, auch die gucken nach Hawaii
und sagen
irgendwie, der Titel auf Hawaii ist der Titel auf Hawaii.
Man darf ja nicht vergessen, in der Ausgabe, wo Laura Philipp auf dem Cover war mit dem Sieg in Nizza, da war ja auch die Hawaii-Vorschau drin. Ja, vielleicht hat das auch eine Auswirkung. Ja, also,
möglicherweise.
Also, deine These war, Hawaii bleibt Hawaii, der Fokus liegt da drauf. Ich kann das bestätigen und auch noch untermauern. Und zwar haben wir als Medienleute letzte Woche von Ironman die gleiche Umfrage bekommen wie die Athleten auch. Oder ja, ich weiß nicht, ob es alle Athleten bekommen haben, wo die Athleten einfach gefragt wurden, wo würdest du denn gerne starten? Ja, und das, die habe ich auch durchgeklickt, die Befragung. Und da habe ich gedacht, ja, wir machen kurz einen Artikel drüber, aber wir möchten uns auch selbst ein Bild von unserer Szene hier in Deutschland machen. Und das haben wir getan mit rund 600 Antworten, die wir bekommen haben. Das war eine kurze Umfrage. Da ist ein bisschen was zusammengekommen an Daten. Und da können wir sagen, wir haben nämlich gefragt, wo sollen zukünftig die Ironman-Weltmeisterschaften stattfinden? 82% sagen Kailua Kona auf Hawaii, USA. Nur 2% sagen Nizza an der französischen Mittelmeerküste. 82-2%. Es gab allerdings noch die dritte Option, jährlich wechselnde Orte, und da muss ich ehrlich gestehen, die Frage habe ich vielleicht ein bisschen unscharf gestellt. Jährlich wechselnde Orte könnte ja auch der aktuelle Wechsel zwischen Nizza und Hawaii sein. Es könnte aber auch Hamburg, Frankfurt, Chattanooga, was weiß ich sein.
Ja. So hätte ich es verstanden, und ich glaube auch, dass die meisten, die bei so einer Umfrage teilnehmen, das auch so in die Richtung verstehen.
Ja, also 17% für diese Option, aber wie gesagt, ein überwältigendes Votum für Hawaii mit sogar dem Wissen, da kommen wir gleich zu, dass das ja auch aus persönlichen Gründen eher nach hinten losgehen könnte. Wir haben als zweite Frage noch gestellt, welchen Modus bevorzugst du für die Ironman-Weltmeisterschaften? Und da gab es die Antwortmöglichkeiten, ein Renntag mit Männern und Frauen. Das haben 57% befürwortet. Und 2 Renntage mit je einem für die Männer und Frauen, 43%. Ja, also 57-43%, auch eine Tendenz, nicht ganz so klar wie beim Austragungsort, aber wenn man das zusammenfasst, wollen die Leute dahin, wo wir vor Corona waren, ein Renntag auf Hawaii. Und das zeigt sich dann auch in den freien Texten, die wir noch ermöglicht haben. Die Leute konnten also uns schreiben, was sie da empfinden. Da kam sehr oft der Wunsch, die Starterfelder zu reduzieren, damit das Rennen fairer wird. Vielleicht auch bezahlbarer, aber eben auch mit dem Einschnitt, dann wird auch meine eigene Quali-Chance nicht mehr so groß sein.
Tja.
Und was dort auch diskutiert wurde, war die Quote 50-50 stößt eher mehrheitlich auf Ablehnung, weil es sportlich nicht gerechtfertigt ist, den 13% Frauen, die wir auf der Langdistanz so in Europa haben, genauso viele Slots zu geben wie den Männern, wenn es denn auf Hawaii hinausläuft.
Ja, sehr, sehr, sehr viele Punkte, die man da diskutieren kann, wo man sehr unterschiedlicher Meinung zu sein kann. Wie machen wir das? Wollen wir das jetzt einfach so stehen lassen oder wollen wir das diskutieren?
Naja, ich gebe es ja ehrlich zu, ich bin auch Hawaii sozialisiert. Ich sehe aber auch den Benefit und die Entwicklung, die die Ironman 73 WM gemacht hat, seitdem sie eben jährlich wandert. Wobei Clearwater, Florida sicher kein Hawaii war. Das
ja,
war
da kann sich auch keiner mehr außer dir noch dran erinnern. Schlagen.
Nein, aber der Ironman Hawaii ist der Ironman Hawaii. Auch das kommt in den Kommentaren immer wieder vor. Es ist egal, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Lass doch den Ironman Hawaii jedes Jahr stattfinden, auch wenn er nicht WM ist. Und lass die Leute, die auf Hawaii starten wollen, da starten. Ich glaube, das würde das Ganze so ein bisschen verwässern. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin mir sicher, dass wir Veränderungen sehen werden gegenüber dem gegenwärtigen Status.
Ja, das glaube ich auch.
Sonst würde Ironman nicht fragen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die internationale Resonanz ähnlich ausfallen wird. Die ist vielleicht geografisch unterschiedlich. Ich könnte mir auch vorstellen, wir haben es gesehen, diese Begeisterung der Amerikaner für Nizza, die ist da. Auf Hawaii waren sie alle schon, da machen sie Urlaub. Ja. Das ist für die genauso teuer und viele Amerikaner waren ja noch nie in Europa. Das haben wir in Nizza damals oft gehört. Ja. Ey, es ist mein erstes Mal in Europa und ist das geil hier und das Brot schmeckt so gut. es gibt durchaus Stimmen, CO2-Ausstoß ist oft genannt worden. Kosten natürlich, nach Nizza kannst du aus Deutschland auch mit der Bahn oder mit dem Auto anreisen. Du musst nicht 25 Stunden fliegen. Also ein sehr gemischtes Bild, aber ein Punkt für dich.
Danke, danke. und nichtsdestotrotz glaube ich, ist halt, wenn wir in die Zukunft gucken, dann bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass Ironman nicht dabei bleiben wird, jetzt einfach quasi das quasi so gelassen zu haben. Scott Drew hat es ja auch damals gesagt, er hat alle denkbaren Antworten dazu gehört, zu dem Thema. Alle Meinungen wurden gesagt und er hat sie sich alle angehört und jetzt wird es darum gehen, was für das, also das sagt er so nicht, er sagt dann quasi, was für den Athleten am besten ist, aber damit schwingt mit, was für den Athleten am besten ist und was für Ironman am besten ist, denn dafür ist er verantwortlich. Ja. Und sein Ansatz ist ja quasi, er will alles für den Athleten tun, nur wenn der sich wohlfühlt und das machen kann, dann ist es auch gut für das Unternehmen.
Ja, ja.
Da wird es wahnsinnige Diskussionen noch geben, egal in welche Richtung das ausfällt. Man würde es sich ja fast schon einfach machen, wenn man sagen würde, irgendwie, wir machen es genau nach demselben Prinzip wie mit der 73 WM, das ist erprobt, das funktioniert, wir gehen um die Welt, gibt genügend schöne Orte, an denen man Triathlon machen kann, bye bye. Sagen wir mal so, vor ein paar Jahren hätte ich sowas nie in den Mund genommen, weil ich gesagt habe, so, das geht gar nicht. Für mich hat dieser Bruch mit Hawaii längst stattgefunden. Das ist rum. Das ist so eine Narbe hier auf meinem Triathlon-Herz, die ist da und die bleibt auch da. Die geht aber auch nicht mehr weg, wenn wir jetzt sagen, wir gehen irgendwie wieder, wir gehen wieder zurück nach Hawaii. Selbst dann nicht, weil ich glaube auch, das haben die Leute vergessen, über was wir alles da diskutiert haben. Viel zu viele Leute, unfaires Rennen, ist auch blöd jetzt, gibt keinen Massenstart mehr, das war doch so schön, das ist alles nicht mehr so, wie es war. Das ist alles, die ganzen Diskussionen werden wir dann wieder führen müssen, bis zu diesem wirklich heißen Eisen können wir dann genauso viele Slots für die Frauen haben wie für die Männer. Was ja eine Errungenschaft ist, dass es so ist, was halt aber auch, und da bin ich ziemlich sicher, dass es dann fast ausschließlich Männer sind, quasi als Hindernis sehen, so nach dem Motto, ja, es ist schwer, also ich übertreibe das jetzt und ich sage es einfach jetzt so, wie die Umfrageergebnisse das hergeben, es ist schwerer als Mann dahin zu kommen als Frau, weil es einfach die Konkurrenz größer ist.
Absolut, absolut. Ne? Also es gibt viele Entwicklungen. Wir haben einen neuen Bürgermeister, beide der 7 Bürgermeisterkandidaten, die mit den besten Chancen ins Rennen gegangen sind, haben sich beide Affordable Housing auf die Fahnen geschrieben für die Legislatur. Das heißt, dass es da wahrscheinlich auch dazu kommen wird, was wir in großen Städten in Europa auch sehen, dass Airbnb vom Ali Drive verdrängt wird, ja, weil der Wohnraum für die Einheimischen knapp ist und zu teuer wird. Und das bedeutet natürlich, wenn mehr Athleten kommen und die alle in die Hotels müssen, die Hotels können machen, was sie wollen. Ja, da sind wir wieder bei dieser Diskussion, die wir hatten, dass das alles so furchtbar teuer ist.
Ja, genau. Und das kommt alles zurück. Der Pier ist zu klein für alle Fahrräder. Wo machen wir die Wechselzone hin? Diese ganzen Diskussionen, es ist zu eng im Rennen. Alle kommen gleichzeitig aus dem Wasser. Es gibt eine Riesentraube. Alles, haben wir alles diskutiert, kommt alles dann wieder.
Ich glaube, Vielleicht sind wir schon schlauer, wenn wir wieder Mitte Februar unsere Prognosen aufnehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Bekenntnis zu Hawaii sich das Rennen insgesamt verändern wird. Ja, vielleicht gibt es eine neue Location, die eben nicht diese Begrenzung hat des Pier. Ja, da, vielleicht baut man irgendwo ein Stadion. Man hat es gesehen jetzt in Neuseeland. Ja, was war das cool da im Zielbereich? Ja, da passen einfach Menschen hin. Ja, ne? Wobei man sagen muss, dieses Jahr, die Menschen waren ja nicht mal da. Das sah ja sehr relativ dünn aus so im Ziel im Vergleich zu anderen Jahren. Irgendwas wird man sich da einfallen lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, wir werden da bin ich bei dir, nicht dahin gehen, wo wir früher waren und das, was wir vor 5, 6 Jahren hatten, jetzt 1:1 jetzt durchführen. Es wird trotzdem eine Weiterentwicklung geben, das Ganze.
Ja, und ich glaube auch, ja, das fiel es nicht zurück. Mal schauen. Das diskutieren wir einfach an anderer Stelle.
Ja, diskutieren wir erstmal meine dritte These. Christian Blumenfeld holt sich sowohl den großen Triumph in Paris auf der Pont Alexandre Trois als auch auf dem Ali E Drive in Kailua Kona. Ja, Christian Blumenfeld wird Olympiasieger und Ironman-Weltmeister. Ach, das war so klar vor Saisonbeginn, dass das so kommen wird. 0 Punkte.
0 Punkte für dich. Und jetzt, weil ich ein Ehrenmann bin, sage ich, streich meinen Punkt von vorne wieder weg. Denn ich habe auch bei dieser These gesagt, die habe ich ganz genauso, aber ich überlege mir eine andere. Und wenn ich vorhin davon profitiert habe, kann ich jetzt nicht den Punkt, der muss mir jetzt wieder abgezogen werden. Ja, weil, auch da bin ich ehrlich, ich habe auch da gedacht, es kommt genauso, wie du das gesagt hast. Weil ich einfach, ja, ich...
Du, lass uns mal gleich die nächste These hinterherwerfen, dann können wir es im Gesamtpaket diskutieren, ja, weil ja, du ja, hast ja. direkt im Anschluss behauptet.
Christian Blumenfeld wird Olympiasieger und Weltmeister. Und das ist einfach, ja, also sagen wir es ist, ich bin gläubiger Norweger.
So, jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch und frage mich, ob ich die falsche Stelle rausgeschnitten habe.
Ja, ich hab nämlich noch was anderes gesagt.
Du hast nämlich gesagt, der holt auch noch das PTO World Ranking, was, ja.
Genau, das war quasi meine These, weil ich gesagt habe, ich bin da genau bei dir, aber ich muss jetzt noch was anderes machen. Und dann habe ich on the fly, habe ich eine weitere These, eine sehr steile entwickelt und habe gesagt, Christian Blumenfeld wird nicht nur in Paris und Hawaii siegreich sein, sondern er gewinnt auch noch das PTO World Ranking, obwohl er gar kein T100-Athlet ist. Und ich habe das dann auch erklärt, wie das so kommt. Ja, das war natürlich nur möglich, wenn die Punkte 1 und 2 da stattfinden. War aber nicht so. Deswegen hat das nicht funktioniert.
Kein Christian Blumenfeld,
kein, ja. Kein Christian Blumenfeld. Da ist meine Norweger-Bekenntnis hat dann einen Kratzer bekommen.
Ja, aber sein Selbstverständnis auch so von wegen, ich gewinne bald die Tour de France, ist ja auch nicht mehr.
Ja, jetzt müssen wir müssen gar nicht so tun, als wenn wir das jetzt alles schon vorher gewusst hätten. Ich habe es tatsächlich ja auch noch am Abend vor dem Rennen geglaubt, dass Christian Blumenfeld da gewinnt. Also sagen wir, wie es ist. Mhm. So, ne, das war tatsächlich, kann man im Rückblick dann immer sagen, ja, man hätte es kommen sehen müssen oder ne, es war klar, dass das nicht so passiert. Aber das habe ich da zu dem Zeitpunkt echt noch anders gesehen. Und ja, so ist das, menschlich. Ne? Dass auch mal was schief geht und was nicht so funktioniert, wie man sich das ausgesucht hat, weil bis dahin ist ja quasi alles in seiner Karriere hat sich so gefügt, wie es geplant wurde. Was war da nicht alles dabei? Der Olympiasieg, die Weltbestzeit auf Cozumel,
ja.
Dann der Sieg auf 73 war gut, dann ist hat er in St. George den WM-Titel geholt, den er nicht auf Hawaii holen konnte, aber dann da nun mal geholt hat. Also es hat sich ja alles gefügt.
Aber so ist doch der Sport und da sind
zum
wir wieder
Glück.
Bei.
Ist doch wunderbar.
Da sind wir wieder bei Taylor Nipp. Auch die muss die Rennen im nächsten Jahr erstmal wieder gewinnen, ja? Oder eine Anna Haug oder so. Also es kann so vieles passieren, ja. Und wir sind, glaube ich, sehr gespannt, wo Christian Blumenfeld wieder einsteigen wird.
Ja. Ja, es ist tatsächlich die Frage. Und zu meiner These, die natürlich dann auch keinen Punkt bekommt, mit dem PTO World Ranking, da habe ich nochmal nachgedacht. War das zu verwegen? Irgendwie, aber wenn ich mir überlegt hätte, wenn die ersten beiden Punkte aufgegangen wären, wenn er tatsächlich Paris und Hawaii gewonnen hätte, dann wäre es ja so ähnlich gekommen, er hätte entweder die Wildcard annehmen müssen oder er hätte ein Rennen machen müssen noch. Das hat er gemacht in Frankfurt. Und da hat er auch unfassbar viele Punkte fürs World Ranking bekommen, nämlich 96. Und ich habe es da nochmal ausgerechnet tatsächlich. Wenn er quasi dann Hawaii gewonnen, wenn er den Patrick Lange gemacht hätte und da die 100 Punkte bekommen hätte, die Patrick Lange bekommen hat. Und er hätte noch, sagen wir mal, damals gab es ja noch mehr, aber er hätte das Grand Final gewonnen in Dubai, dann hätte es ganz, 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 ganz knapp nicht gereicht zum Titel. Also er hätte nicht ganz so viel gehabt wie Martin van Riel. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht hätte es dann am Ende doch gereicht. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, es ist ja eine Kuriosität, weil Christian Blumenfeld wäre damit quasi die Ausnahme von der Regel gewesen, weil wir sagen ja immer, dass man eben dieses PTO World Ranking tatsächlich am Ende nur gewinnen kann, wenn du T100 Athlet bist, weil du da so viele Punkte kriegst für deine Rennen. Das wäre das Beispiel gewesen und interessanterweise hat Magnus Dittlef es fast geschafft, den Blumenfeld zu machen. So, ne? Es hat jetzt am Ende in Dubai nicht mehr ganz gereicht, aber der hat sein fantastisches Rennen eben aus Rot eben eingebracht, wo er da. Und wenn dir das gelingt, wenn du in Rot gewinnst und Ironman-Weltmeister wirst, dann würde dir quasi auch noch, sagen wir, eine sehr hohe Wertung noch reichen, vielleicht bei irgendeinem Wildcard-Rennen der PTO, um dann tatsächlich das World Ranking zu gewinnen. Ja. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht so gekommen. Martin van Riel.
Ja. Strich runter.
Mensch, keine Punkte. Ja, aber umso spannender, was passiert im nächsten Jahr.
Ja. Kommen wir zu meiner vorletzten These. Behaupte, es gibt in allen drei Olympiarennen eine Medaille für Deutschland.
Oh, wie fein.
An zweien ist Laura Lindemann beteiligt und die eine wird sogar Gold sein.
Fantastisch. Ich habe hier eine Notiz gemacht. Halber Punkt für Frank, habe ich geschrieben. Und ich habe, ganz ehrlich, als ich mir das nochmal angehört habe, das war jetzt ja nur die Kurzform hier, wie du das begründet hast und was passiert, da habe ich nochmal Gänsehaut gekriegt. Wirklich, weil das einfach so unfassbar stark war. Also dieses, das Gold im Team ist halt einfach so ein starker Moment gewesen des Triathlon-Jahres und auch wie er zustande gekommen ist. Und du hast es genauso prognostiziert, wie Laura Lindemann als Schlussläuferin das Ding in die Hand nimmt und wie sie sich nicht hat abschütteln lassen und dann mit dieser Urgewalt gesagt hat, ich trete jetzt hier den Sprint an und alle hinter sich gelassen hat. Das war so geil.
Sogar Telanip.
Wahnsinn. Es war einfach irre. Es war richtig, richtig, richtig gut und dass selbst deine sehr gewagte Prognose, auch die anderen beiden, hat sich ja als nicht unrealistisch rausgestellt. Also bei den Frauen wäre beides möglich gewesen. Also sowohl Lisa Tertsch als auch Laura Lindemann hätten eine Medaille holen können, wenn alles gut gegangen wäre. Wer weiß, welche sie hätten holen können. Und auch bei den Männern ist es nicht unrealistisch gewesen.
Ja, bei den Frauen war es mir realistischer. Also mit Tertsch und Lindemann, da hat man zwar echt richtig, richtig heiße Eisen im Feuer und das war so, so bitter. Ja, also ich habe die schon fast beide auf dem Podium gesehen an einem guten Tag und aber auch das ist Sport, auch das gehört dazu. Ich meine, eine Taylor Nipp, wir haben drüber gesprochen, wie überragend sie Rad fährt, die ist viermal gestürzt beim Einzelzeitfahren ein paar Tage vorher. Hat einen Doppelstart gemacht. Ja. Ne? Also das können wir, glaube ich, so als Fazit mitnehmen, alle sind sie schlagbar und nichts ist in Stein gemeißelt. Es kann so, so viel passieren.
Ja.
Aber so auf die lange Sicht setzen sich dann doch die durch, die man erwartet. Siehe Taylor Nipp, siehe Laura Philipp.
Ja.
Siehe dein Dauersiegkandidat Patrick Lange. Ja, du liegst ja immer richtig, wenn du ihn nach oben tippst. Ne?
Also, fast. Ja, wenn ich ihn ganz nach oben tippe. Ja, das wird noch interessant jetzt.
Ja. Gut, also wir haben noch jeder einen. Legen wir mal los mit deiner letzten These zur Saison 2024.
Patrick Lange überholt Lionel Sanders auf dem Highway, auf dem Rückweg nach dem Energy Lab.
Patrick Lange war da, wo war Sanders?
Ja, das war der flirrende Asphalt. Ich muss da etwas ausholen. Ich habe ja diese These, war ja tatsächlich eine spontane. Ich habe das in der Nacht davor geträumt, dass Patrick Lange auf dem Highway Lionel Sanders überholt und Richtung Kailua Kona sprintet. Ich habe allerdings damals, den habe ich in meinem Traum nicht gesehen, das war nur eine zusätzliche Annahme von mir, weil ich ja noch da zu diesem Zeitpunkt, bis dieser Traum kam, noch davon überzeugt war, dass Christian Blumenfeld gewinnt. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, was passiert, also entweder stimmt das eine oder das andere, aber es ist kein Quatsch. Ich habe geträumt, dass Patrick Lange da, Lionel Sanders oder yes. Das ist doch wen auch immer er da überholt hat, und ob das jetzt vor oder nach dem Energy Lab war, das wollen wir jetzt mal nicht so eng sehen. Jedenfalls habe ich Patrick Lange im Traum gesehen, wie er zu einem triumphalen Lauf auf das Podium ansetzt. Du siehst, ich will unbedingt mindestens sein.
Ja, war das geil, dieser triumphale Lauf, der gibt dir den Heimat.
Ja, aber es ist wirklich interessant. Und jetzt nochmal zu Lionel Sanders, ne? Ich glaube tatsächlich, dass er, und das hat tatsächlich mir der Anfang der Saison gezeigt, er hatte das Potenzial, und ich würde auch sagen, er hat immer noch das Potenzial, in der Weltspitze und auch im Kampf um den WM-Titel dabei zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sagst du immer, aber bleibt halt dem Beweis schuldig. Ja, bisher ja. Aber das Gleiche hätte man über Patrick Lange sagen können noch. Ne? Der war auch Zweiter in Nizza, Sanders war Zweiter in St. George. So, und auch auf Hawaii war er schon auf dem Podium. Und der Saisonstart mit Oceanside, mit diesem fantastischen Rennen, hat mir insofern ja recht gegeben, dass der Mann immer noch Siegpotenzial hat und damals auch natürlich zu einem ganz anderen Saisonzeitpunkt und so weiter und einer anderen Konstellation, aber da wahnsinnige Sachen hingelegt hat.
Und es sind schöne Siege, wenn sie fallen.
Und dann fällt ihm auf einmal irgendwann im Laufe der Saison ein, er muss irgendwas anders machen, als er das, was ihn bisher da jetzt hingeführt hat. Jetzt gibt es das neue Video, es gibt die neue Erkenntnis, er hat sein Laktat Streifenmessgerät, tausende Dollar für Laktatmessungen ausgegeben, die ihm nichts gebracht haben, hat er gesagt. Sie haben ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist, und dieser Athlet hat nichts mit dem zu tun, der er sein will und der er mal war, deswegen kommt das jetzt in Müll, und jetzt wird es einen neuen Weg geben. So. Und wir werden sehen, wo der ihn hinführt. Was ich sagen will ist, ich glaube weiter daran, dass der Mann noch eine Rolle spielen kann, wenn er denn endlich sich zusammenreißen kann, weil er hatte schon gute Berater, ne? Aber auch Jan Frodeno, der ja quasi sein Mentor war, sagen wir mal, über mehrere Monate, war es dann irgendwann nicht mehr, aus Gründen, die nur die beiden kennen. Jan hat zu mir gesagt, Lionel macht Lionel Sachen. So. Und vielleicht findet er ja jemanden, der ihn dazu bringt, mal ein Jahr lang keine Lionel Sachen zu machen, sondern Coach-Sachen und Mentor-Sachen, und dann werden wir sehen. Aber jetzt zurück zu Patrick Lange. Es ist tatsächlich faszinierend. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen drüber schmunzeln. Manchmal sind so Träume, dann ist auch was Wahres dran.
Ja, großartig. Ich habe nicht davon geträumt. Ja, das weiß Patrick auch. Wir haben ja drüber gesprochen in der Show nach der Sendung. Ich habe ihn tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Bis ich ihn das erste Mal auf der Laufstrecke gesehen habe. Da habe ich gesehen, boah, das ist ja nicht nur, du musst ja nicht mal in die Tracker-App gucken, du siehst es. Du siehst es, was das für eine andere Dimension war.
Ja.
Und vor allen Dingen, du hast noch in den Tracker geguckt, wir stehen da ja nicht zum Däumchen drehen, wir haben ja Action. Du guckst noch in den Tracker, da ist er irgendwo abgeschlagen, und dann kommen sie und das hat's weiter.
Ja, mit was für einem, und das Schöne ist ja, man kann den Menschen dann ja wirklich in die Augen gucken oder hinter die Sonnenbrille, manchmal nicht möglich, aber dann siehst du es am Rest des Gesichtes und an den Gesichtszügen, wie hoch das Maß des Leidens ist, und das war bei ihm, auch wenn er sagt, es war anders, war es einfach nicht vorhanden. Das ist im Vergleich zu den anderen, sah er einfach diese oft ausgesprochene Lüge, du siehst gut aus, war bei ihm tatsächlich keine, sondern es war tatsächlich die Wahrheit.
Ja.
Und alle anderen sahen nicht mehr gut aus.
Ja. Ja.
So war es.
So war es. Großes Kino auf Hawaii. Eine haben wir noch. Ich gehe wieder zurück auf ein anderes Rennformat und komme mit meiner letzten These. Wir werden etwas sehen, was es noch nie gegeben hat, was so ungeheuerlich ist, was bisher unvorstellbar war, und zwar eine Zeitstrafe bei der T100-Tour. Und davon nicht nur eine.
Ja, ein Ausrufezeichen dahinter. Du hast absolut recht. Und auch hier ist es total interessant, nochmal, wenn man da nochmal reinhört in das Original. Du hast es auch noch ausgeschmückt und hast gesagt, der PTO wird es gelingen, diese Zeitstrafen für sich zu nutzen und sie tatsächlich zu inszenieren. Und wir werden großartige Szenen, und interessanterweise hast du es auch genau richtig gesagt. Du hast gesagt, vielleicht noch nicht ganz am Anfang, vielleicht noch nicht in Miami, aber spätestens in Singapur werden wir Zeitstrafen sehen, weil das auch zu dieser Inszenierung dazugehört.
Storytelling.
Kann. Genau. Ja. Und jetzt erinnern wir uns an Singapur zurück. Ich sehe Sam Long noch vor mir, wie er seine Zeitstrafe, weil er, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, irgendwas daneben geworfen, glaube ich, in der Box.
Ja.
Und musste beim Laufen eine Zeitstrafe, und er steht in dieser Dings und feuert die Leute an, dass sie Yo-Yo-Yo-Yo rufen, ja, und er wartet darauf, dass er wieder lossprinten kann.
Also, geil. Wenn du zufällig auf dem Insta-Kanal der T100-Tour landest, dann glaubst du, Triathlon ist eine Sportart, wo schimpfende Personen unter Zelten stehen oder in voller Fahrt an Radflaschen vorbeigreifen.
Ja,
ja, also
passiert.
Das Da wird sowohl die Höchstleistung gefeiert als auch die Fails, ja. Und das hat einen gewissen Charme, ja. Ich meine, dieses Thema, ein Athlet greift fünfmal an Radflaschen vorbei, das ist eine Organisationspanne, ja. Aber die sieht gut aus.
Ja.
Also wird sie gezeigt. Und das ist sympathisch.
Haben mir gestern meine Kinder beigebracht, die haben gesagt, ja, so nach normalen Sachen guckt doch niemand bei YouTube. Entweder muss da Fail drin stehen oder man muss schreiben, irgendwie das größte Blablabla aller Zeiten. Ich so, ja. Da habt ihr wohl recht.
Ja.
Oder Epic Fail, hat meine Tochter gesagt. Das ist noch besser.
Okay. Ja. Ja, den Punkt stecke ich mir gerne noch ein.
Absolut.
Die PTO, wir haben ja zum Schluss so das Gefühl gehabt, ja, da geht was, ne? Und wir haben es heute Morgen schon, als wir in der Redaktion diskutiert haben, oder gestern Morgen gesehen, eigentlich will die PTO da sein, wo Ironman gestern war oder am Wochenende war, ja, mit Zuschauern im Ziel und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal auf diese 10 Thesen und die Saison zurückbleiben, blicken, es war ein gutes Triathlon-Jahr.
Es war ein sehr gutes, es war ein herausragendes Jahr, würde ich sogar sagen. Wir haben uns an Dinge gewöhnt, sage ich mal, die früher nie denkbar waren, an Startfelder, wo alles passieren kann, wo überhaupt gar nicht klar ist, wer gewinnt am Ende, wo um 10. Platz gesprintet wird, wo es Zielsprints gibt zwischen richtig, richtig guten Athleten, sogar bei Olympia. Ja, wo, also wie abgefahren waren die Olympiarennen, bitte?
Mhm.
Alle.
Mhm.
Also mit den Zuschauermassen ganz andere Bilder gesehen, da eben dann mit diesen riesen Massen von Leuten an der Strecke, die einfach das da aufgesaugt haben. Und aber dann eben auch mit den T100-Rennen, mit diesen, ja, da eben dann eben nicht mit den Zuschauern.
Mhm.
Aber ja, das ist tatsächlich ich habe da so ein bisschen Austausch auch gehabt, jetzt eben für die aktuelle Ausgabe mit der PTO nochmal. Und die haben gesagt, so ja, wissen wir auch, dass wir da noch Luft nach oben haben. Und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel eine Kooperation mit der Challenge Rot, weil die sagen irgendwie so, ja, die kriegen das ja offensichtlich hin mit den Zuschauern, da müssen wir hingucken, wie machen die das? Ob sich das dann umsetzen lässt, ist immer nochmal eine andere Frage. Es haben schon in vielen Jahrzehnten Triathlon ganz viele nach Rot geguckt und sich gefragt, wieso funktioniert das da?
Ja.
Und konnten es dann selber nicht umsetzen. Aber glaube ich, dass diese Tour den Profi-Triathlon definitiv revolutioniert hat dieses Jahr.
Auf
verschiedenen Ebenen.
Ja, und wir hatten Olympia, wir hatten eine Ironman Pro Series, wir haben das ganze Jahr über Triathlon geredet und nicht nur uns ab Februar auf Rot gefreut und ab Rot auf Hawaii. Es gab immer was zu sehen, immer was zu gucken. Wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Super League ist an mir, ehrlich gesagt, komplett vorbeigegangen. Ja. WTCS auch, aber das ist in Olympiajahren immer so gewesen. Da ist der Olympiatitel der, der zählt, und der Weltmeistertitel, der steht so ein bisschen hinten an, auch mit der verkürzten Saison. Ich war ja selbst dabei in Abu Dhabi. Das war diese Saison, dieser Fail. Wir waren in Abu Dhabi, das Rennen wird abgesagt, weil es am nächsten Tag regnen sollte. Ja, also, ja. Was haben wir alles erlebt in dieser Saison? Ich glaube wirklich, es war ein richtig gutes Triathlon-Jahr. Es war Werbung für den Sport. Die Athleten haben Werbung für den Sport gemacht. Die Veranstalter haben Werbung für den Sport gemacht. Dann machen wir weiter.
Sehr, sehr gerne. Also ich könnte nicht gespannter sein aufs nächste Jahr, wo uns das überall hin verschlägt, was die Profis machen, was die Age-Grupper so machen. Wo sich es einfach hin entwickelt.
Ja, ich meine, das Jahr wirft seine Schatten voraus. Nächstes Jahr keine Olympischen Spiele, aber was haben wir alles? Wir haben eine Frauen-EM in Hamburg, wo Taylor Nipp die 8 Stunden knacken wird. Wir werden in Rot wieder das beste Starterfeld ever haben mit, wir haben schon gehört, eventuell Kurzdistanzlern, die sich da zum ersten Mal versuchen werden. Wir werden sehen, wie sich Patrick Lange noch einmal um den Sieg beim Ironman Frankfurt bemühen wird.
Das wird er.
Ja, wir sind gespannt, wohin es mit den Ironman-Weltmeisterschaften gehen wird. Wir haben noch eine 73-Weltmeisterschaft nächstes Jahr wieder in Europa, in Marbella. Die ersten Termine der T100 Triathlon World Tour sind da. Wir haben eine Duathlon-WM in Deutschland.
Yep.
Ja, du trainierst schon, ja, also es wird ein neues großes Jahr, ja, mit allem, was dazugehört. Ich meine, es gibt Dinge, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, das passt gar nicht mehr rein. Jonas Deichmann, 120 Mal Challenge Rot an 120 Tagen.
Ja, klar.
Auch der hat nächstes Jahr neue Sachen vor, und auch der ist ja in den Top 10 bei der Wahl des Sportler des Jahres gelandet.
Auch
und
da, nicht nur in der Triathlon-Bubble, sondern eben auch in der Allgemeinheit.
Ja,
ne?
In der Triathlon-Bubble, Triathlet des Jahres, hinter Patrick Lange Zweiter, aber es war knapp. Ja, also auch der hat für Aufmerksamkeit gesorgt und für Begeisterung, und von daher brauchen wir uns um die Zukunft dieses Sports keine Sorgen machen.
Nee, und vor allen Dingen zeigt das nochmal, jetzt um da die Klammer dran zu machen, zeigt natürlich auch die Vielfalt, ne?
Ja.
Wie man diesen Sport auch machen kann.
Ja.
Ne? Von wirklich, das habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, habe ich den Tipp habe ich von Hermann Aschwer, auch einer Legende, der mal jedes Jahr einen Familientriathlon sozusagen veranstaltet, dahingehend, dass er sagt, es geht wirklich 0,0 um sportlichen Ehrgeiz und um irgendwie das schnell zu machen, sondern lediglich Schwimmen, Radfahren, Laufen, ganz kurze Distanzen und mit allen zusammen. Mit Kindern, mit Älteren, mit allen. Und man macht alles zusammen. Einfach nur, um dieses Erlebnis zu haben, diese Ursubstanz des Triathlons sozusagen. Wobei ich finde auch, dass da der Wettkampf dazugehört, aber einfach, um mal kennenzulernen, wie sich das anfühlt, das hintereinander zu machen. Völlig ohne Stress. Jeder kann mitmachen. Es gibt keine technischen Hürden und nichts. Und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch versuchen zu organisieren. Einfach um mal nicht-Triathlon-affinen Menschen auch zu zeigen, wie lustig das sein kann.
Ja.
Das ist die eine Seite, eben bis ganz hoch zu wirklich fantastischen sportlichen Leistungen. Ich habe es vorhin angesprochen, Hayden Wild mit einem Fabelantritt, so, wo ich einfach denke, so, das habe ich ja auf 73-Distanz einfach noch nie gesehen, dass jemand so lossprintet. Und das ist die andere. Und dazwischen gibt es ganz, ganz, ganz viele spannende Dinge.
Und um all diese Dinge kümmern wir uns im nächsten Jahr in allen unseren Formaten, dann auch aus einem neuen Podcast-Studio mit wesentlich besserem Sound, vielleicht auch mal mit Video. Wir sind hier eifrig am Werkeln und Umbauen, und dann haben diese Umzugskartons ins Jahr 2025 auch irgendwann mal ausgedient, und wir legen wieder los.
So ist es. Das machen wir.
Ne? Ja, wenn ihr noch ein spontanes Weihnachtsgeschenk sucht, schaut doch bei uns im Shop vorbei, sportmedes.de. Geschenkabos für Triathlon gehen immer.
Immer gut.
Wandkalender, sehr beliebt.
Auch immer gut.
Kann man auch im neuen Jahr noch verschenken oder aufhängen, ja. Mitgliedschaften bei Power & Pace, wir haben auch einiges gut für euch. Ja, also schaut vorbei, sportmedes.de. Wenn ihr heute bestellt oder morgen, dann können wir wahrscheinlich sogar noch liefern zum Fest. Ja, also gebt Gas, sportmedes.de, da findet ihr das ganze Merch und Programm und Sonderkollektionen 226 als die magische Zahl. Wir sind gerade bei unserer Ausgabe 226. Du hast ein paar lustige Fakten zusammengetragen, was die 226 außerhalb des Triathlons noch an.
Ja, nicht nur ich, Kollege vor allen Dingen.
Ja. Also mein Lieblingspunkt ist ja nach wie vor, Strafgesetzbuch steht für Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Ja. Paragraph 226.
Ja, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber die 226. Folge der drei Fragezeichen heißt Die Spur der Toten. Da bin ich auch an die ein oder andere Langdistanz, habe ich mich erinnert, die ich gemacht. Ja. Da wäre es fast so weit gewesen.
Also jetzt gleich zu spomedes.de oder ab Mittwoch in den Zeitschriftenhandel eures Vertrauens. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Vielen Dank, Nils, alle Episoden, die wir zusammen gemacht haben dieses Jahr.
Schön war's.
Euch da draußen danke fürs Zuhören, für eure Treue. Und denkt an unsere Partner Training Peaks und Ministry. Denkt an die Shownotes. Denkt an das Probierpaket. Bis zum nächsten Jahr. Schöne Feiertage.
Cheerio.
Ciao, ciao. Moment, so schnell geht das nicht hier. Wir haben noch gar nicht aufgelöst. Wir müssen noch Punkte zählen.
Ehre, wem Ehre gebührt. Zähl zusammen, Frank.
Also, Nils, einen und einen halben.
Ja, hast den anderen schon abgezogen?
Der war schon abgezogen. Ich gebe ihn trotzdem zurück, denn ich habe immerhin zwei ganze, zwei halbe. Das sind drei auf ein neues im neuen Jahr.
Herzlichen Glückwunsch. Zum zweiten Mal in Folge geht der Sieg an dich.
Ist es so?
Ja, ich habe den ersten gewonnen, du hast den zweiten gewonnen und den dritten gewonnen.
Dann kann ich mich ja jetzt trauen, sehr, sehr, sehr gewagte These zu machen.
Ich mache nur noch Sicherheitstipps. Nein, gar nicht wahr. Ich tippe weiter so wild.
Wir hören uns wieder. Ciao, ciao.
Ciao.